Reach for the sky, boy. Willkommen zurück zu Heel Turn im Sport 1 Wrestling Podcast. Unsere zweite Ausgabe des neuen Jahres 2023. Und es ist erst der 30. Januar, an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Allerdings hat sich schon wieder unglaublich viel ereignet. Leider schlimme Sachen und auch andere Sachen. Natürlich der Royal Rumble jetzt in der neuesten Vergangenheit, über den wir gerne reden wollen. Wir heißt natürlich nicht nur ich alleine Markus, sondern wie immer an meiner Seite Martin. Servus Martin.
Hallo Markus, grüß dich.
Ja, bevor wir in das Thema WWE einsteigen und was alles passiert ist, was kommen wird, sollten wir uns doch leider 1-2 Minuten Zeit nehmen, um dem einzig wahren Jay Briscoe zu gedenken. Ich habe es an meiner Einführung schon gehört, das klassische Reach for the Sky Boy, das quasi Intro von den Briscoe Brothers.
Weißt du, woher es kommt? Ne,
das habe ich jetzt auch erst. Ja, ich weiß es seit gestern, weil ich von der Zeremonie gehört habe. Also lustigerweise ist das Reach for the Sky, was Buzz Lightyear bei Toy Story immer sagt.
Woody?
Genau, einer von beiden.
Ja.
Und Jay hat es mit seinen Töchtern wohl immer geguckt und hat immer und war so emotional diesen Film verbunden, dass er da immer geweint hat. Und das haben sie in ihr Wrestling-Auftritt übernommen. Lustige Geschichte.
Ja, und ich kann es auch nachfühlen, denn ich mag die Toy Story und generell die Pixar-Filme ja auch sehr gerne und freue mich auch, die mit meiner Tochter sehen zu können. Also es ist macht es nur noch schwerer, einen Menschen zu trauern, der hier wirklich aus dem Leben gerissen worden ist unter sehr traurigen Umständen und dann auch noch seine Familie in Mitleidenschaft gezogen. Töchter haben sich auch schwer verletzt und Gott sei Dank scheinen sie das Schlimmste überstanden zu haben und keine bleibenden Schäden davon zu tragen, wie es jetzt ausschaut, obwohl es schwer eine lange Reha weiterhin vor ihnen steht, aber ja, schrecklich.
Das ist einfach, ich weiß noch, es war vor 2 Wochen ungefähr, habe ich abends mal Twitter geguckt, da hat Jay dieses Foto gepostet, wo er die Mütze auf hat mit 13 Times, weil sie ja Wochen vorher die FDR vor die ROH Championships besiegt hatten. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf und sehe die Nachricht, denke so, was ist denn das für ein schlechter Witz? Und dann siehst du noch die ganzen Hintergründe dazu und selber als Familienvater, es ist halt, es ist so unbegreiflich, dass das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, ist wirklich. Am Tag vor Marks Geburtstag, Mark selber 7-facher Familienvater. Es ist wirklich wirklich schwer und eine menschliche Tragödie und das wiegt auch schwerer jetzt natürlich auch alles, was mit Wrestling zu tun hat, aber ja, die Wrestling-Welt verliert auch einen ganz großen, der nie so auf der ganz großen Bühne war, aber einfach auch die große Bühne sehr ein enorm einflussreicher. Briscoe ist eines der definierenden Tag-Teams des 21. Jahrhunderts. Und wirklich die in den Jahren nach Hardys, Edge und Christian, Dudley Boys, was ja auch eher früh beendet worden ist, da so ein bisschen das Bindeglied waren zwischen den Fortschritten, die da in der Attitude Era gemacht worden sind im Tag Team Wrestling und dem, was dann später die Young Bucks hingezaubert haben. Und Briscoes waren fantastisch, sind da immer mitgegangen. Jay Briscoe auch als Einzelwrestler. Großartig, besondere Intensität, High Flying, ganz absolute Naturals im Ring.
Ein schwerer Verlust. Von ROH. Immer treu geblieben, haben jetzt auch sogar ein WWE
nicht immer freiwillig
ausgeschlagen einmalig.
Nicht immer freiwillig, weil gewisse Türen hatten sie sich verbaut durch diese Sache, die auch natürlich erwähnenswert ist, aber erwähnenswert die homophoben Ausfälle, die es da gab, aber erwähnenswert ist eben umso mehr die glaubwürdigen Schilderungen, dass sie einfach wirklich daraus gelernt haben und ganz andere Menschen geworden sind danach und im Gegenteil Förderer von Toleranz, von Menschlichkeit. Auch wer die Beerdigungsrede von Mark Briscoe zu dem Thema gesehen hat, also das liegt auch nochmal schwer im Magen, wie sie da über ihr persönliches Verhältnis sind sehr gläubige Menschen zu Gott reden, dazu, wie Menschen sein sollten, was Religion sein sollte. Hart.
Ja. Ich, auch für mich persönlich, also 13, 14 Jahre, vor 13, 14 Jahren ungefähr, als ich damals schon ein bisschen bewusster an ROH auch geguckt habe, nach Abgang von Punk und so weiter, da ich kann mich zurückerinnern, Briscoes, ich glaube, das erste Match, was ich bewusst geguckt habe, war Briscoes gegen Future Shock. Ich weiß nicht, Future Shock, sagt dir das noch was? Ist Adam Cole und Kyle O'Reilly. Und dann noch All Night Express mit Kenny King und Rev Titus. Und das war so eine überragende Tag Team Division damals, weil du halt nur als WWE-Fan an Ende der Nuller halt wirklich nicht viel zu sehen hattest. Und wenn, dann hast du dort kennengelernt, wie Tag Team Wrestling aussehen kann, jetzt auch in der neuen Zeit. Und da waren die Briscoes so prägend, unglaublich. Und dann hast, was natürlich dieses Match dann, wo er zum ersten Mal zum ROH Champion wurde gegen Kevin Steen, aka Kevin Owens. Es war auch ein Moment für die ROH-Annalen. Und ja, ist einfach schwierig. Ja. Aber es ist schön, dass man ihn, dass man so an ihn zurückdenkt und man sieht auch, wie die Wrestling-Gemeinschaft geschlossen dahinter steht. Egal von welcher Promotion, egal welche Fans. Alle wissen sein können und den Menschen zu schätzen.
Ja, genau. Meine persönliche Geschichte ist ja sogar noch ein bisschen weiter zurück in der ROH-Geschichte. Also ich meine, er war ja ganz ganz am Anfang noch dabei, also ROH, also erst die erste, man war Teil der ersten Show. Ich glaube, er war sogar im ersten Match, habe ich richtig in Erinnerung. Ne? Mark Briscoe war damals noch zu jung, war damals noch gar nicht 18. Er war knapp älter und ist seitdem den ganzen Weg gegangen. In jungen Jahren Tour durch Japan, durch Noah, damals noch die Kobashi Misawa-Ära, fantastische Matches damals schon, also auch besonders in Erinnerung ist mir ein Match gegeneinander, ihr frühestes Match von ROH gegeneinander in Erinnerung geblieben, weil das war wirklich, also da war ich auch verblüfft, wie zwei Brüder, die sich lieben, wie die sich geben können im Ring, Wahnsinn, ja. Also das ist, da haben sie auch das geschafft, was anderen nie gelungen ist oder beziehungsweise ja, also das ist wirklich ein ganz besonderes Team und ganz besonders einflussreich. Es gab so Phasen, ne, sie haben sich auch immer weiterentwickelt. Manchmal hat man sie nicht ganz so zu schätzen gewusst. Ich erinnere mich, dass 2019, wo ich bei der Show in New York vor Ort war, die große NJPW ROH gemeinsam Show, da gab es ein paar Buhrufe gegen sie. Da war es wohl gerade wieder so eine Phase, wo man sie ein bisschen satt hatte. Ich weiß es nicht. Manchmal ist das halt so, wenn wer lang genug dabei ist, der wird auch irgendwann, keine Ahnung, gibt's solche Effekte. Aber ja, also gerade jetzt merkt man ja, dass was einem dann fehlt, merkt man erst wie viel es bedeutet hat und wie viel Relevanz der für das ganze Wrestling gebracht hatte.
Ja, so ist es. Und damit, ich glaube, er wird auch nicht so schnell vergessen werden.
Nein. Schön, dass es auch doch noch geklappt hat, dass Tony Khan die Überzeugungsarbeit geleistet hat, und vor allem auch seinen Bruder Mark da jetzt präsentieren zu dürfen, dass diese Geschichte jetzt einfach abgehakt ist. Also
das war wirklich hochklassig wieder. Ja. Also Respekt AEW. Auch der Nachdruck, mit dem Tony Khan anscheinend da hinterher war, das durchführen zu dürfen. Ja. Allererste Sahne.
Ja, absolut. Und ist einfach fair, weil das, was dieser Bann, den es da zuletzt gab, da fehlt einfach jede Verhältnismäßigkeit. Gerade im Hinblick auch darauf, wie einfach danach die menschliche Entwicklung war.
Ja, absolut, absolut. Ja, und damit würde ich sagen, wenden wir uns dem Tagesgeschäft entgegen, auch wenn wir wissen, wie unwichtig es eigentlich ist, aber so verbreitet
aber es ist ja Freude. Eine Freude auch andererseits.
Genau. Ne? Und Freude glaube, oder auch nicht, weil man an Vince McMahon denkt, ist auch die Freude eher bescheiden. Tja. Aber
Ric Flair freut sich, also.
Ja, natürlich.
Ich glaube, natürlich. Ne? Also ich, ja. Vielleicht kein Zufall, dass es irgendwie, dass ich die größte Freude bei Männern über 70 spüre, aber ja.
Stephanie McMahon hat sich so gefreut, dass sie gleich aus dem Haus gegangen ist.
Ja, weil, jetzt ist es ja gar nicht mehr nötig, ne, dass sie da was beiträgt dazu, weil jetzt die Zukunft, WWE ist für die Zukunft gut aufgestellt mit dieser jungen, frischen Führung und da kann man dann ja auch mal sagen, ja, ist gut, ja, muss ich mich nicht mehr dran beteiligen.
Also Das Lustige ist, diese Nachricht von Vince McMahons Rückkehr ist ja ungefähr 24 Stunden nach unserem letzten Podcast rausgekommen.
Ja.
Und da wir jetzt die Zeit seitdem ja schon ein bisschen vergangen ist, hat sich alles ein bisschen relativiert bis jetzt, Stand jetzt. Mhm. Also gerade als dieses Gerücht dann kam, dass es schon an Saudi verkauft wurde, da war ich war noch nie, seitdem ich Wrestling-Fan war, so kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und das hat sich zum Glück ein bisschen relativiert, auch wenn die Grundproblematik natürlich die gleiche bleibt. Aber
tja, wir wissen es ja nicht. Also wenn du da auf dem Standpunkt bleibst, also, es kann ja immer noch alles genauso kommen. Aber
ja. Absolut. Ja. Ja. Also, aber du kannst ja, wir brauchen jetzt nicht groß über den Verkauf an die Saudis reden, solange sie nicht wirklich eingekauft, gekehrt ist. Aber wenn das wirklich so kommt, was passiert dann mit der Frauensektion? Die werden ja keine prominente Rolle mehr spielen können. Was passiert ja, okay, mit Wrestlern?
Ja, das weiß man ja am Ende nicht. Ne? Also am Ende wollen die ja auch, werden die sich sicherlich auch den Markt anschauen, auf dem sie operieren wollen. Und also ich meine, da kann man, ich schätze nicht, dass es so krass werden wird, aber es kann natürlich kleine Brüche geben in der Hinsicht und in der Entwicklung, die sich da ideologisch auch bemerkbar machen. Ich glaube nicht, dass es ganz krass auf den ersten Blick total spürbar sein wird, aber es kann schon Einflüsse haben, ne? Weil wer da am Ruder sitzt, klar, hat's Rollen.
Welche Wrestler werden da nicht mehr auftreten wollen? Ist ja die nächste Thematik.
Gute Frage.
Also es, zum Glück müssen wir darüber jetzt noch nicht reden. Aber falls das in der Zukunft nochmal groß wird, oh, leck mich am Arsch, kann ich drauf verzichten. Wie würdest du es denn einschätzen? Also eigentlich wollte man das jetzt ja nicht so explizit machen, aber jetzt, wo wir gerade drin sind, was denkst du, was passiert im nächsten halben Jahr mit Vince McMahon?
Die Vernunft, die praktische Vernunft gebietet es zu sagen, dass er ein Einsehen hat und versteht, ja, okay, es ist jetzt zwar wichtig, dass ich mich hier beteilige an dieser ganzen Geschichte, an dem Verkauf, dass die WWE, meine Firma, mein Lebenswerk, da eine Zukunft hat, was ja auch, glaube ich, innerhalb des Unternehmens auch niemand in Frage gestellt hat, prinzipiell, dass er in diesem Verkauf eine prominente Rolle spielen sollte, auch als Eigentümer und als, so wie die eigene Struktur ist. Was er nicht mehr tun sollte, ist, operativ tätig zu werden, mit Blick auf das Kreative, mit Blick auf das Personal. Dafür gibt es mehrere Gründe, dafür gibt es einfach die Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, die das einfach immer noch so skandalös sind, dass man sich fragt, okay, warum, was gibt das für ein Bild ab, dass jemand, der so etwas auf dem Kerbholz hat, über die Karrieren weiblicher Wrestlerinnen zukünftig bestimmen will und also ihr einfach denkt, so, oh, spielt doch keine Rolle. Das ist das eine. Das andere ist, dass WWE im vergangenen halben Jahr gezeigt hat, dass in dieser Hinsicht, in diesem Bereich, seine Dienste einfach nicht mehr nötig sind und es im Gegenteil besser geworden ist ohne ihn. Was, glaube ich, fast jeder, also ich sehe viele Meinungen zu WWE, ich sehe viele Meinungen zum Wrestling. Nirgendwo bin ich nicht bei uns auf Facebook, nicht bei uns auf Twitter, wo ja teilweise verschiedene, nicht bei meinem Account auf Twitter, wo ja sehr verschiedene Leute unterwegs sind und sehr breites Meinungsbild da ist, habe ich nirgendwo jetzt irgendwie wirklich feste Meinung gelesen, so wegen, oh, Vince McMahon, der sollte doch jetzt mal zurückkommen, dann wird's bei WWE wieder besser. Nicht einmal. Ja?
Und es hört sich auch an wie ein Scherz, wenn du sowas sagst.
Ja, genau. Ne? Es ist einfach absolut überflüssig und wenn man es mal zurückdenkt, ist es auch einfach hanebüchen zu sagen, dass ein 77-jähriger Mann, der den Blick eines 77-jährigen alten Mannes hat, ne, der versucht natürlich jung zu bleiben, aber einfach in vielen Sachen den Anschluss an die Moderne verloren hat, dass er sehr einfach die beste Lösung für ein modernes Unternehmen sein soll, an der Spitze und an der kreativen Lenkung. Das ist einfach vom Prinzip her aberwitzig, auch wenn es halt, ne, das kann irgendwie nur die fixe Idee des Mannes selber sein. Und wenn man normal denken würde, müsste eigentlich jeder der Meinung sein, nee, das sollte er nicht mehr machen und sollte auch selbst die Einsicht haben, aber ich garantiere für nichts. Und ich bin tendenziell der Meinung, dass spätestens, ja, vielleicht noch nicht gleich, aber spätestens in dem Moment, wo das erste Krisenzeichen bei WWE dann auftauchen wird, dass irgendwas nach unten geht in den aktuell sehr nach oben zeigenden Geschäftszahlen, dass das halt der Anlass sein wird, wo Vince McMahon sagen wird, jetzt muss ich hier wieder eingreifen.
Sind trübe Aussichten, aber du sagst, dass ein 77-jähriger Mann so ein Unternehmen eigentlich nicht mal kreativ führen sollte. Ich meine, guck dir mal die Vereinigten Staaten von Amerika an. Da führt ein 80-Jähriger die Geschicke des ganzen Landes.
Ja,
also was auch die Tendenz scheint.
Ja, was für mich jetzt aber auch was anderes ist und für mich in dem Fall auch komplett okay ist, weil das ist ja, wir reden da von einer demokratischen Entscheidung und wir reden da von einem Land, wo es eine Gewaltenteilung gibt und wo das ja alles ausgeglichen ist durch verschiedene Gewalten, die da am Werk sind, was ja in einem Unternehmen was völlig anderes ist. Und wenn da einfach alles auf eine entscheidende Person dazuläuft, und das ist dann vielleicht auch was anderes. Und das ist halt einfach ein Witz. Ja. Wie viele 77-jährige Bundesliga-Manager siehst du? Wie viele?
Ja, ne? Überall.
Ja.
Ich bin komplett deiner Meinung. Ja. Also wir haben gesehen, allein wenn wir den Royal Rumble 2022 mit dem Royal Rumble 2023 vergleicht. Klar, es war nicht alles perfekt, es war nicht alles gut, aber einfach die Hingabe auch zu kleineren Details, zu kleineren Entwicklungen, die man jetzt in diesem Jahr gesehen hat, die man letztes Jahr einfach nicht mal annähernd erkennen konnte. Letztes Jahr ging es darum, die beiden Rumble-Sieger groß dastehen zu lassen.
Und der Rest und war grau.
Der Rest war vollkommen wurscht.
Der Rest war grau und grün, kann man
genau, so hart sagen. Und pushen, vollkommen wurscht. Ob der Mann gut dasteht, schlecht dasteht, vollkommen egal.
Shane McMahon, zwei Worte, Shane McMahon.
Das gab's auch noch, stimmt tatsächlich. Ja,
genau. Und alles, was da
vergessen, ja.
Gerne googeln, Shane McMahon, Royal Rumble 2022, findet wahrscheinlich noch eine Geschichte auch auf Sport 1 Wrestling dazu.
Und dieses Jahr war es einfach hingabevoll. Du hast,
genau.
Es gab kaum Wrestler, okay, abgesehen von Karrion Kross vielleicht, die wirklich gelitten haben durch dieses Match.
Und glaube ich, dass auch Karrion Kross war jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich ein unglücklicher Zufall, weil Rey Mysterio als sein Widerpartner ausgefallen ist. Und war vielleicht einfach nur so ein kleiner unglücklicher Kollateralschaden, aber ja. Und vielleicht hätte es für den auch einen besseren Plan gegeben, ich weiß es nicht, aber ja. Ja, bei den Frauen müssen wir dann schon wieder relativieren beim Frauen-Royal Rumble, aber so ehrlich muss man sein. Aber generell, schau dir auch zum Beispiel einfach an, wenn wir dann über den Main-Event Engel reden werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach Vince McMahon, so wie wir ihn in den letzten Jahren geführt hat, den langen Atem gehabt hätte, dass dieses Storytelling so durchzuhalten, dass es halt auch so funktioniert hätte, so wie diese Story gelaufen ist. Und ja, generell, schau dir einfach auch zum Beispiel mal an, wie oft in den letzten Jahren von Vince McMahon irgendein Match oder irgendeine Sache für Monday Night Raw angekündigt worden ist und dann ist es ohne Erklärung nicht passiert.
Ja.
Nicht irgendwie von Dave Meltzer oder sonst irgendwas, sondern auf dem offiziellen Twitter-Account von WWE bei Raw wird das und das passieren oder beziehungsweise auf der Homepage und dann ist es nicht passiert und man hat gemerkt, okay, nee, da hatte wer eine Idee, Vince McMahon hat gesagt, nee, doofe Idee, doch, machen wir es anders. Und wie oft ist das jetzt bei Triple H passiert? Zwei, dreimal. Ja. Jetzt gerade mit dem Trial of Sami Zayn, wo stattdessen diese Bloodline Ceremony angekündigt war, als Beispiel. Hinterher ist auch klar geworden. Hinterher sind auch gute Gründe genannt worden, warum, weil einfach diejenigen, die daran beteiligt gewesen sein sollten an dieser Appreciation Ceremony, drei Schlüsselfiguren einfach zu krank waren. Rikishi krank und die beiden anderen älteren AFM-Sieger nicht mehr reisefähig. Das ist dann ein guter Grund, ne? Aber sonst hört man sowas nicht.
Ja, vollkommen richtig. Aber wenn du siehst, bei Vince war es ja in der Regel, dass sogar wenn mal ein Match angekündigt wurde, dass es also wirklich im Fernsehen, das dann doch nicht stattgefunden hat, ohne Erklärung.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, mit dem Zuschauer einfach nicht ernst nehmen. Vollkommen wurscht, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich mache es jetzt, wie ich es will. Und das gibt's nicht mehr in der neuen Ära, also noch bedingt. Natürlich nicht alles perfekt, aber es ist, wie du es vorhin schon sagtest,
es ist irgendwo perfekt. Es ist ja auch bei AEW
ganz andere Liga.
Genau. Es geht einfach um Strukturen und Muster, ja. Das ist einfach klar erkennbar. Wer irgendwie behauptet, so Finger unter Triple H ist doch nichts besser geworden. Also, Da weiß ich nicht, vorher nicht richtig hingeschaut, hinterher nicht richtig hingeschaut, aber dann steckt man in irgendwelchen Tunneln fest, ja.
Ja. Okay, aber jetzt reden wir schon knapp eine halbe Stunde und haben noch nicht mal über den eigentlichen Pay-Per-View geredet. Oder PLE, meine ich natürlich.
Genau.
Premium Live Event. Willst du das Feld von hinten aufräumen oder von vorne?
Gute Frage.
Na komm, lass mal mit dem Main Event starten.
Genau.
Lass mal die Zuhörer nicht so lange warten lassen.
Ja.
Okay, ich fange an. Ich habe keine Lust, dir den Vortritt zu lassen. Das Match war schon dramatisch initiiert, war wirklich gut, aber was dann danach kam, das hat alles gesprengt. Also man hat ja wirklich über diese letzten 9 Monate schon so viel sehr gute Promos und alles Mögliche gehabt, aber jetzt diese Sequenz, die dort aufgeführt wurde.
The place alle goes shithouse, ja, kann man sagen. Ja.
Alle haben gedacht, es kommt The Rock, und am Endeffekt hat es niemanden mehr interessiert, dass der größte Wrestler aller Zeiten nicht gekommen ist, weil Sami Zayn einfach alles gerockt hat und Jey Uso dazu noch.
Ja.
Also, wenn du dir dieses Segment 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal anguckst und einfach nur die Mimiken von den ganzen Leuten betrachtest, das ist so tief. Das ist viel zu tief für Wrestling eigentlich. Das ist, also ich kann mich nicht erinnern, schon mal so eine lange, durchdachte, großartige Story im Wrestling in den letzten 10 Jahren gesehen zu haben.
Ja, perfekte. Also ich weiß, ja, ne? Was kann da mithalten, ne? Also wir können, wenn ich irgendwie so zurückdenke, ja, Jericho Michaels, Gargano Ciampa, Owens versus Jericho, das ist so ungefähr, da reden wir von der Liga, in der das spielt, aber alles auf den unteren Plätzen, weil das ist ja.
Von den 3 genannten von dir ist auf jeden Fall Michaels, Jericho noch sehr ganz oben.
Ja.
Aber das toppt das alles noch gerade. Also das ist
ja
so perfekt. Das ist wirklich Perfektion.
Ja, es ist halt auch so viel. Es ist einfach auf einer Ebene gut. Ne, es hat dieses Dramatische. Es ist auch lustig. Ne, das ist Michaels, Jericho war nicht ganz so lustig. Also eher das Thema, dass Jericho ernst werden musste für diese Story, was berechtigt war in dem Kontext. Aber das war halt auch einfach so lustig. Ne, bei diesem Trial of Sami Zayn, wie Paul Heyman da irgendwie so im allen Ernstes angefangen hat zu erzählen, so von wegen so, ja, das war Assault, was Sami Zayn da gemacht hat, wo er Roman Reigns versehentlich geschubst hat, als er vorgetreten ist bei seiner Promo, ja. Sau lustig, ja. Aber gleichzeitig trotzdem ernst, trotzdem steckt da einfach diese Spannung drin. Schon die Survivor Series waren einfach sensationell. Das ganze Storytelling, was in diesem Segment da drin gesteckt hat, wo Roman Reigns Sami Zayn in die Augen geschaut hat und gesagt hat und hinterher gesagt hat, ich habe in deinen Augen gesehen, was ich sehen wollte. Und man sich gefragt hat, was bedeutet das jetzt ganz genau, und so viel Interpretationsraum das gelassen hat. Es ist einfach, ja, wir haben es ja schon öfters mal genannt, es ist einfach, es ist wie eine Netflix-Serie, ne? Und eine gute Serie, ja. Also mit vielen Ebenen, mit viel Spannung, mit viel, jedes Mal sind gute Cliffhanger, gibt es gute Cliffhanger, es ist dramaturgisch sauber, und jetzt dieses Segment, das ist halt, also es ist einfach so perfekt, es ist, ich habe mich erinnert gefühlt an Tarantino-Film, ja. Also so Django Unchained, wo du so weißt, Django Unchained, wo sie in dem Haus von Leonardo DiCaprio sitzen und du weißt, okay, jetzt bricht hier gleich die Hölle los. Oder Inglourious Basterds, wo Michael Fassbender und seine Spionage-Crew da in dem Nazi-Lokal sitzen und du weißt, okay, sobald hier der erste Fehler passiert, liegt hier alles in Schutt und Asche, ja, und dann ist das mit den Fingern. Die Filmfans werden sich erinnern, ne? Aber und genau so wusstest du jetzt, okay, jetzt geht's hier gleich los, jetzt gleich kommt hier der große dramatische Klimax und alles liegt in Schutt und Asche. Und es war einfach, jede Entscheidung war hier richtig, ja. Es war die richtige Entscheidung, Sami Zayn an seine Grenzen bringen zu lassen. Das war die richtige Entscheidung, dass Sami Zayn den ersten Schritt macht, dass nicht die Bloodline gegen ihn turnt, sondern er gegen die Bloodline, weil er einfach genug hat. Ne? Und was alles genau richtig aufgebaut worden ist, ne? Dass Sami Zayn ist super, macht das super, super, super. Er ist der Jedermann. Er ist wir alle. Er ist jemand, der was sein will, was er nicht ist und realisiert, hey, es geht doch eigentlich hier um was anderes. Sollte doch eigentlich hier um was anderes gehen. Ich habe hier in Irrtum versteigert. Ne? Die Bloodline, das sind nicht meine Freunde. Kevin Owens, das ist mein wahrer Freund. Und zu dem sollte ich jetzt hier stehen. Ne? Nach hartem Ringen mit sich selber und mit seiner eigenen, ne, mit seiner eigenen Arroganz, mit seinem eigenen Gefühl von Macht, das ihm die Bloodline da gegeben hat, indem sie ihn da auf sich genommen hat. Ne? Und dann merkst du Schritt für Schritt und du fühlst mit als Zuschauer, nee, dieser, und du weißt von Anfang an, nee, aber das ist es doch nicht. Sami Zayn ist doch, der hat doch ein gutes Herz und er ist doch ein guter Typ und das muss sich doch irgendwann wieder zeigen. Und herrlich gemacht.
Also, wenn du das anguckst, wenn du, sagen wir mal kurz, Juni, Mai zurückblickst, da gab es die Bloodline schon, da gab es die Usos schon, waren schon Titelträger, aber alles war auf Roman Reigns ausgerichtet. Seitdem hast du 5 andere Charaktere um Roman Reigns herum, die unglaublich viel an Tiefe gewonnen haben. Ich meine, du hast in diesem Segment am Samstag nicht bei keinem einzigen gewusst, wie er reagiert. Du hast Paul Heyman, der beschichtigt, der hat vor einer Woche noch probiert, den Roman Reigns umzustimmen, dass er den Sammy vielleicht noch ein bisschen an seiner Seite hält. Dann beim 30. Geburtstag holt er die Hasstirade raus. Solo Sikoa hatte ja auch eine ziemlich enge Beziehung zu Sammy und dann wird er gnadenlos, streikt er ihn nieder, genau wie Jimmy Uso. Und dann sind wir beim letzten, der wohl die geilste Entwicklung von allen Bloodline-Mitgliedern innerhalb der letzten 6 Monate durchlaufen hat, Jay Uso. Was auch noch jetzt neben Sammy und neben Roman noch der dritte Stein ist, was passiert jetzt da? Ich meine, der ist aktuell Titelträger.
Genau.
Es sind einfach so viele. Da wird aus einer Story
wunderbar gespiegelt auch
einfach 3 Stories gemacht.
Genau, wie sich der Kreis da schließt, dass Jey Uso der Erste, der von der Bloodline auf Linie gebracht worden ist, der von Roman Reigns auf Linie gebracht worden ist, nachdem er sich anfangs noch gewehrt hat und anfangs noch das Babyface war und gegen Roman gekämpft hat und jetzt und anfangs derjenige war, der am verstrahltesten war und Sami Zayn irgendwas unterstellt hat, dass er irgendwie böse ist, dass er ein Spion ist und der sich ihm nicht anvertrauen wollte und ja, und jetzt ist er derjenige, der als einziger kapiert und als einziger das nicht mitmachen will, was jetzt mit Sami Zayn gemacht wird, auch perfekt, ja, perfekt.
Full circle.
Ja.
Und in meinem Kopf tritt jetzt Jey Uso gegen Roman Reigns bei Elimination Chamber an.
Vielleicht.
Plus ich habe keine Ahnung, wie die jetzt mit den Tag Team Titeln da weiter umgehen.
Ja, das ist einfach. Wir haben die Option gedacht so wegen Usos gegen Kevin Owens und Sami Zayn bei WrestleMania als der Alternativplan, falls sie sich doch nicht trauen. Und es ist ja aktuell der Stand anscheinend. Zayn versus Sami Zayn in diesem Main Event zu stecken, aber es fällt ja jetzt eigentlich aus. Kannst du jetzt die Usos nicht mehr, also die Jey Uso sehe ich jetzt nicht mehr als Gegner von Sami Zayn und Kevin Owens langfristig. Man kann es noch irgendwie als Teil einer Storyline machen, aber es ist nicht die Storyline, ne? Es wäre vielleicht so eine Zwischenstation bei No Escape Elimination Chamber, um das Ganze, wenn man vielleicht sich ausdenkt, okay, vielleicht bringt Roman Jey jetzt nochmal auf Linie und dann zerbricht, dann wird bei No Escape die nächste Saat gelegt, aber das ist jetzt, kann jetzt nicht mehr der Klimax bei WrestleMania sein, auf keinen Fall. Eigentlich.
Allein schon die Positionierung. Der Man of Royal Rumble als erstes, dann im Main Event vom Royal Rumble diese Viertelstunde Promo quasi, in der kein The Rock kommt, sondern in dem einfach nur Sami Zayn der Mittelpunkt ist. Das spricht ja schon Bände dafür, dass er die wichtigste Position bei WrestleMania innehaben wird.
Haben muss. Sollte. Das ist ja aktuell anscheinend. Ja. Ne? Letzter Stand, den Dave Meltzer Wrestling noch vermeldet hat, dass das auf jeden Fall bis kurz vor dem Royal Rumble und ab da wusste er es nicht weiter. Vielleicht gibt's morgen schon einen neuen Stand, kurz nach Aufnahmedatum, das wäre immer das Künstlerpech. Aber auf jeden Fall war es bis kurz vor dem Rumble mindestens war es nicht der Plan. Aber also wenn man es sich anschaut, muss man einfach sagen, da muss WWE Ja. Also, da müssen sie selber einfach noch zu einem Schritt kommen in ihren Gedanken, der aber einfach zwingend ist für mich. Sami Zayn muss im Main Event von WrestleMania stehen. Und er muss diesen Main Event gewinnen. Und er muss Roman Reigns pinnen. Das verteidige ich jetzt mit flammendem Schwert, diese Ansicht. Und jedes andere Szenario wird sich als falsch erweisen und wird nicht funktionieren und wird misslingen und wird, wenn man es wirklich durchzieht, wird dann ein Schatten drüber liegen. Der Schatten einer verpatzten Gelegenheit.
Da hast du auch, glaube ich, in der Fangemeinde wenig Gegenwehr zu erwarten von dieser These. Hm. Hoffe ich mal. Aber ist im Endeffekt genau, wie ich es in unserer letzten Ausgabe gesagt habe. Dass wenn das hier dumm angestellt wird, dass Cody Rhodes das Opfer ist. Und wenn sie es wirklich so durchziehen, wie sie es wohl noch letzte Woche geplant haben, dann wird Cody Rhodes keine großen keine Jubelschreie mit sich ziehen, wenn er den Titel gewinnen sollte bei WrestleMania.
Ja, bisschen schon, aber es wird nicht dasselbe sein. Es wird halt nicht dasselbe sein. Das ist halt einfach, Sami Zayn ist der, auf den sich alle einigen können werden. Und bei Cody Rhodes wird Streit geben. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was man nicht will in so einem Moment. Ne?
Und das will Cody ja auch nicht. Er hat ja diese Erfahrung schon bei AEW gemacht. Hm. Dieses Face, den Hals runterdrücken.
Ja.
Und darauf reagieren Wrestling-Fans eben allergisch. Hat man bei Roman Reigns in seiner Face-Phase auch des Öfteren gesehen.
Hm.
Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Triple H doch nicht so blind ist und das nicht auch sieht.
Ja, glaube ich auch. Aber vielleicht, es kann sein, dass man irgendwie systemisch einfach noch an einem Punkt ist, an dem man sagt, ja, wir haben das uns doch alles so schön ausgedacht und Cody Rhodes, das ist doch jetzt eigentlich die Geschichte und Cody Rhodes ist auch der, auf den man langfristig eher bauen kann als auf Sami Zayn, wo ich prinzipiell zustimme, aber weil einfach Cody Rhodes wahrscheinlich, glaube ich, als Typ und als Führungsfigur von WWE noch ein bisschen mehr Substanz hat, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist jetzt, dass jetzt in genau dem Moment ist Sami Zayn der Mann. Nicht morgen, nicht im Sommer zwingend, nicht nächstes Jahr, nicht, dass er nächstes Jahr bei WrestleMania Champion sein muss. Kann man alles noch nicht voraussehen, aber jetzt ist er einfach dran. Er ist so dran, wie Daniel Bryan 2014 dran war, wie Chris Benoit 2004 dran war. Ja.
Kofi Kingston
2019, was ja auch nicht zu planen war. Ja.
Wahrscheinlich mehr als Kofi Kingston noch, weil Kofi Kingston kam es dann doch eher spontan, recht spontan bei.
Ja.
Sami hat man das ja schon.
Man hat sich ja selber so hingebaut.
Nach längeren Zeit aufgebaut.
Genau, man hat sich ja selber so hingebaut. Also Kofi Kingston war ja wirklich einfach ein Zufallsprodukt, ne? Aber Sami Zayn hat man an den Punkt gebracht und Sami Zayn hat, ne, sicherlich nicht von vornherein beabsichtigt, so wegen, Sami Zayn machen wir jetzt einen WrestleMania Main Event, aber Sami Zayn, ach, ist doch ein guter Typ, aus dem kann man noch mehr machen und dann mit dem kann man noch eine lustige Story da stricken und ja, Sami Zayn hat einfach der Vollprofi, der er ist, einfach sich diese Story genommen und hat halt einfach sie ultimativ zu seinem persönlichen Meisterwerk geschraubt. In der Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat, dass es halt einfach, ja, unausweichlich sein wird, dass es auch ganz nach oben für ihn gehen wird. Ja.
Ist übrigens lustig, weil normalerweise bin ich immer der so leidenschaftlich seine Position verteidigt. Und dass du jetzt mal hier an die Front gehst, ist erfrischend.
Ja.
Aber ich stimme dir komplett zu, weil die Leidenschaft ist komplett richtig platziert.
Ja.
Es ist halt, aber lass uns doch mal die Szenarien angucken, die jetzt möglich sind. Wir haben jetzt noch 2 Monate bis zu WrestleMania. Ja, richtig. Wir haben die Möglichkeit, Zayn wird rausgelassen und macht irgendwas. Unwahrscheinlich. Wir haben die Möglichkeit, dass Cody Rhodes, was jetzt das Gerücht gibt, dass er nur um den WWE-Titel fordern will, weil ihm der andere Titel egal ist, was ich auch irgendwie hanebüchen finde. Und dann hätte man natürlich die Chance, 2 Titelmatches zu machen, was das Ganze extrem verwässern würde. Und dann haben wir noch die Option eines Triple Threat Match, was, glaube ich, deine bevorzugte Variante ist.
Es gäbe noch die Option, ein Match Roman versus Cody und am zweiten Tag ein Match Sami gegen den Sieger. Kann man ja auch machen.
So Wrestle Kingdom Style.
WrestleMania 10, Lex Luger, Bret Hart gegen Yokozuna.
Stimmt, ne? Richtig,
ja. War an einem Abend, aber ist ja auch dasselbe Prinzip. Das ist auch eine Variante, kann man sagen. Es ist halt jetzt so lange nicht gemacht worden, dass man es jetzt nicht mehr so ganz auf dem Zettel hat. Aber jetzt dadurch, dass die WrestleMania zweitägig ist, und es war ja auch für The Rock als Option im Gespräch, falls die Entscheidung sich auf Rock Cody verdichtet hätte, ja, kann man auch weiter als Option auf dem Zettel behalten, aber ja.
Bei Brian hat man sie auch so im Endeffekt gemacht, 14.
Ja.
Mit Triple H am Anfang, ja.
Genau.
Ja, ich finde, ein Triple Threat Match ist für mich dennoch die beste Variante, obwohl ich immer noch finde, dass dann Cody ein bisschen das dritte Rad am Wagen ist. Aber gleichzeitig hast du da einen netten Tweet an mich gesendet, dass es wirklich dem ganzen Verlangen von Cody dann doch noch ein bisschen mehr Tiefe gibt.
Ja, es ist halt jetzt, es wäre jetzt einfach sehr glatt. Allzu glatt, ne? Klar, es ist eine schöne Story. Ja, er ist zurückgekommen, ist von einer schweren Verletzung zurückgeworfen worden, hat da das Match seines Lebens hingelegt und jetzt kommt er zurück und holt sich das Ding sofort. Natürlich, veritable Story. Aber es ist halt einfach nicht so gut wie die Sami Zayn Story.
Das ist ein typisches WWE-Booking.
Ja, typisches WWE-Booking, weil kann auch in jeder anderen Liga so passieren. Ne? Natürlich, wäre, natürlich. Wenn es keine Konkurrenz gäbe, wenn es keine so starke Konkurrenz gäbe, sagt man natürlich, ja klar, muss man das genau so machen. Aber die Konkurrenz, aber alles steht in Konkurrenz zueinander. Und wenn einfach eine Story noch besser ist als die Story, wo man sich denkt, ah ja, okay, Cody wird das jetzt auch nicht umbringen, ne? Also jetzt karrieretechnisch. Cody kann auch im Sommer noch Champion werden, kann im Sommer seine Mission erfüllen. Cody kann bei WrestleMania 40 seine Mission erfüllen, wie auch immer. Also ja, wie gesagt, ich bin gegen ein Splitting des Titels. Ich finde das jetzt einfach nicht der Zeitpunkt dafür. Man hat bei der letzten WrestleMania die Titel zusammengelegt man es gibt schon Gerüchte und ich glaube auch, dass das mittelfristig der Plan ist, die Titel wieder zu splitten, weil man sich denkt, naja, okay, Raw, SmackDown, je ein Champion. Aber auch diese Entscheidung würde ich mir gut überlegen im Lichte dessen, dass einfach in dem Moment, wo diese beiden Titel zusammengelegt worden sind, auf Roman Reigns vereinigt worden sind, einfach WWE seitdem das beste Business seit Jahren macht, das beste Business seit Jahren hat, quotentechnisch, zuschauertechnisch, Ticketabsätze. Ja, ist es ein Zufall, dass es daran liegt, dass WWE ein klares Signal gesendet hat und halt so eine seine Speerspitze Roman Reigns, seine Speerspitze den Titel da gestärkt hat und alles auf einen Haufen gelegt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat gut damit zu tun, dass es einfach ein bisschen weniger wässrig ist, dass man einen Champion hat und nicht zwei Champions, wo man sich sagt, ja, wo man erstmal jedem Fan, der irgendwie neu dazukommt, erklären muss, ja, das ist der WWE-Titel, aber das ist der WWE-Universal-Titel und beide Champion-Titel sind voll wichtig. Es ist trotzdem nochmal, es hat nochmal mehr Schmiss zu sagen, man hat einen Champion und okay, aber da reden wir jetzt langfristig, kurzfristig vor WrestleMania auf keinen Fall splitten. Um Gottes Willen. Das wäre genau das Signal in die gegenteilige Richtung. Das ist auch nicht das, was WWE ständig macht. Was hat WWE vor den großen Matches 2014, 2019 bei Becky Lynch, wo es für Becky Lynch nach oben ging, gemacht, ne? Sie haben die großen Matches angesetzt, in denen die Titel zusammengeworfen sind, nicht getrennt worden sind. Das wäre ja komplett der gegenteilige Schritt, den man da gehen würde. Und wozu? Also warum? Es wäre halt unentschlossen.
Ja, volle Zustimmung.
Ja.
Die Sache ist ja, nochmal was, auf was zu sprechen gekommen, was du, glaube ich, vor ungefähr 3 Minuten gesagt hast, um das nochmal zu untermauern, vielleicht diesen Themenkomplex abzuschließen. Sami Zayn, der Moment ist jetzt. Jetzt. Der Moment ist in 6 Monaten nicht mehr. Der Moment ist in einem Jahr nicht mehr. Cody Rhodes, der Moment wäre rein theoretisch jetzt auch jetzt, aber der Moment ist auch noch und vielleicht noch viel mehr in 6 oder in 12 Monaten. Deswegen ist aus meiner Sicht die Frage nicht, wer gewinnen sollte, sondern die Frage ist, es gibt keine Frage. Sami Zayn soll gewinnen und Cody Rhodes gewinnt das Ding später. Das Einzige, was ich natürlich als schlecht für Cody herausstellen könnte, ist, es wird eine lange Zeit nicht mehr so einen dominanten Champion geben wie Roman Reigns. Das heißt, der Titelverlust allein von Roman wird so viel Momentum auf den Bezwinger geben, das wird es nicht mehr geben, wenn Cody dann von einem anderen Wrestler den Titel holt.
Ja, klar. Das ist so. Kann man nicht verhehlen. Aber gut, andererseits, ne? Was ist mir in Erinnerung geblieben? Als diese großen Momente bei WrestleMania, wo dieser große Underdog-Story geschrieben worden ist, mit eben Daniel Bryan. Oder weißt du noch, von wem sich John Cena den ersten WWE-Titel geholt hat?
Siehst du? Gute Frage. Ja, stimmt. Guter Punkt.
JBL, glaube ich, war's. Aber, und es war auch WrestleMania, ne? Aber ist auch egal im Nachhinein, ne? John Cena war nicht dieser erste Titelgewinn das Entscheidende, sondern dass er einfach langfristig da oben geblieben ist. Und das ist was anderes als diese Geschichten, wo es wirklich diesen einen Moment da gab, dieser Typ, der lange da weiter unten rumgekrebst ist, dem alle es gönnen, dieses Märchen, dieses Fairy Tale, ne, dieses Wunder. Amerikaner lieben Märchen, Amerikaner lieben 1980 das Eishockey-Märchen von Dingensrich. Ja, siehst du, jetzt will ich mal Sportkompetenz auf andere Ebene zeigen und versage. Lake Placid, genau. Das Wunder von Lake Placid. Solche Geschichten, ne? Das bleibt einfach mehr in Erinnerung. Und diese Geschichte jetzt zu verschenken, wäre saublöd. Und da muss Cody, ist natürlich eine Kröte, die er schlucken muss, aber er darf nicht Champion werden jetzt. Darf dieser Story jetzt nicht im Weg stehen. WWE muss sagen, nee, Cody, du kommst später dran. Sammy ist ja jetzt unser Mann.
Ja, denn wenn er diese Story im Weg stehen würde, wird er langfristig auch sich selber im Weg stehen.
Ja, genau. Der wäre ja dann auch gebrandmarkt. Und völlig unnötig.
Ja. Genau. Ja. Punkt. Wir haben noch ein bisschen anderes zu reden. Warte, gehen wir noch weiter. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Cody. Da können wir auch mal über das Match reden, als er zurückkam. Und wie fandest du das Rumble-Match von den Männern?
Gut, ne? Also es war nicht das beste Rumble-Match, aber auf jeden Fall ein sehr gutes. Speziell natürlich bleibt das Ende in Erinnerung, Cody und Gunther. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die aus unserer Sicht natürlich super, super toll ist. Und das ist auch wieder so ein Fall von, hätte es das unter Vince gegeben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Vince dasselbe Vertrauen in Gunther gehabt hätte. Auch aus der Erfahrung heraus, wie Vince McMahon tickt, ist es, glaube ich, so, dass ein Gunther bei einem Triple H einfach bessere Karten hat. Und super, dass er, also in der Performance, dass er ihn da jetzt einfach so in der Geschichte von WWE verewigt hat, für immer. Toll. Also ja. Großartig. Und auch diese ganze Dramaturgie, die drin lag, dass sie am Schluss im Grunde genommen noch ein Einzelmatch letztlich gegeneinander bestritten haben, Gunther und Cody Rhodes. Ja, war absolut top. Und ja, dem einen oder anderen hätte noch ein paar andere Überraschungen sich gewünscht. Vielleicht noch einen anderen Namen aus der Vergangenheit, dass es dann halt nur in Anführungszeichen Booker T war. Ja, aber ist okay. Booker T, Texas ist ein Staat. San Antonio war es aus demselben Grund, wie dann auch Roxanne Perez bei den Frauen ihren Auftritt gehabt hat. Oder und Michelle McCool, die ja auch nicht aus Texas kommt, aber auf jeden Fall ja auch Südstaat-Mentalität hat und dort wohnt. Von daher, ja, hat das gepasst. Und ja, natürlich, es bleibt vor allem das Ende in Erinnerung. Ja, aber es war ein cooler Rumble.
Ich fand, ich habe es am Anfang schon gesagt, der Vergleich 2022 bis 2023 Rumble ist halt Tag und Nacht. Hm. Und was ich halt besonders gut fand, also das war kein perfekter Rumble, aber ich habe mich von vorne bis hinten sehr unterhalten gefühlt, was es schon länger nicht mehr gab. Es gab immer so Zeiten, wo ich immer was skippen wollte, wenn ich geguckt habe, denke ich so, oh, komm, jetzt spulen wir mal zum nächsten Entrance vor. Und es gab es diesmal nicht. Hm. Und das lag meines Erachtens daran, dass Stories konstant irgendwie fortgeführt wurden. So wie ein Rumble-Match eigentlich sein sollte, dass es nicht nur darum geht, wer gewinnt, sondern darum auch geht, was für Geschichten können theoretisch entstehen. Du hast Staredowns gehabt, Rollins mit Gunther mit Lesnar und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat man es auch geschafft, auch wenn die Wrestler teilweise nur ganz kurze Zeiten drin waren, diese Auftritte relevant wirken zu lassen. Hm. Beispiel. Lesnar kommt rein, zerstört alles. Dann kommt Bobby Lashley, und schmeißt ihn ziemlich schnell raus. Aber, und dadurch übelster Push für Bobby Lashley. Gleichzeitig aber eskaliert Lesnar komplett und dadurch verliert er auch nicht irgendwie an Momentum, sondern man denkt auch, wow, was ein krasser Typ. Gleichzeitig dann fliegt Bobby Lashley raus, paar Minuten später, durch Seth Rollins, dadurch gleichzeitig hat Seth Rollins Standing, was er echt sehr verdient hat, mehr als verdient hat, schon seit Jahren. Aber Bobby schadet es auch nicht wirklich, weil er vorher Brock Lesnar eliminiert hat.
Genau.
Also das baut alles sinnvoll aufeinander auf und man vernachlässigt nichts.
Genau.
Dazu noch die ganze Judgment Day Edge. Bei Phoenix-Geschichte war hervorragend gemacht.
Ja, absolut,
der Logan Paul Ricochet-Spot war ein Traum. Ja, und Gunther hast du eigentlich alles schon zu gesagt. Also es war einfach ein sehr rundes Match.
Ja, es steckt Liebe zum Detail drin. Liebe genau. Dazu, Stories zu erzählen. Und also ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie totalen Gegensatz kreieren. Das gab es unter Vince schon auch ab und zu, aber halt auch nicht konstant. Ne? Und wie gesagt, letztes Jahr als bestes Gegenbeispiel dafür, dass einfach
ja, das ist halt der krasse
Kontrast. Wo der einzige Gedanke davor war, ja, okay, wir lassen hier, das ist hier die Lesnar-Show, wir tun alles, um ihn, er gewinnt und wir tun alles, um ihn gut aussehen zu lassen. Und Drew McIntyre als einer, den wir auch ein bisschen mögen, kriegt ein bisschen mehr als alle anderen, aber mehr steckte da nicht drin.
Genau. Ja. Das ist halt der maximale Kontrast, der jetzt da entstanden
genau,
ist.
Genau.
Und es ist halt schön zu sehen, dass es da eine Entwicklung in die richtige Reihe gibt, in die richtige Richtung. Und ich meine, was mir echt diese Stahltreppe von Lesnar, das war einfach, wow, oh, holy shit. Ab dir aufs Pult kracht, denkst du, hi.
Ja.
Was eine Maschine, krasser Shit. Es war einfach unterhaltsam, also cool. Ja, viele Leute hat es ein bisschen genervt, dass die Spannung halt raus war. Ich habe auch gehofft, dass Sammy gewinnt, aber im Endeffekt, so wie die ganze Sammy-Story im Endeffekt ausgelaufen ist, hat es mich null gestört, dass Sammy da nicht involviert war in dieses Match. Wäre das Ganze eher verwässert. Passt alles so.
Ja.
Frauen, du hast bei den Männern angefangen, da fange ich nochmal bei den Frauen an. Du hast schon angekündigt, also was irgendwie ganz skurril war, Nia Jax und Chelsea Green. Ich weiß nicht genau, was der Sinn dahinter war. Keine Ahnung. Ansonsten war das Match auch unterhaltsam, aber die Intervalle waren kürzer. Bilde ich mir das nur ein? Es waren 60 Sekunden, kann das sein?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich habe es nicht genau gemessen, aber...
Mir kam das irgendwie so schnell vor, ich auch nicht gemessen, mir kam es so extrem schnell vor. Aber auch hier war wieder die Damage Control, die Darstellung mit Damage Control fand ich klasse. Und dann kommt Becky, was ziemlich klar war, aber normalerweise kommt Becky rein, schmeißt gleich Io und Dakota nach 10 Sekunden raus. Das wäre so das, was man erwartet. Aber nein, die schlägern sich erstmal draußen und so wird das alles hinverzögert und dann noch, dass Bailey dann Becky eliminiert, ist einfach schön und liebevoll gebuckt und so hat man gleich noch einen Anhaltspunkt für die nächsten Wochen. Roxanne Perez war stark. Raquel Rodriguez haben sie richtig gut darstellen lassen. Und was natürlich überragend war, ist Askas Rückkehr und das Finish. Ich meine, selten so ein spannendes Finish gesehen zwischen den drei.
Ja.
Es hat total meinen Nerv getroffen, ja, wie sie das gemacht haben mit Liv und Rhea. Und Rhea, absolut richtige Siegerin, auch wenn es vorhersehbar war. Ja, okay. Also
ist die passende. Top. Asuka, Sonderlob für Asuka, wirklich die.
Askas.
Also MVP des Women's Matches und ich glaube auch bei den im Vergleich zu den Männern ganz, ganz vorne dabei.
Definitiv, ja. So krass, wie die kommt, die macht einen Monat Pause und auch der ganze Ringstyle ist ja komplett anders. Wie sie sich bewegt, der hat da wirklich wieder komplett ihre Movements auch gewendet, wie viel agiler, viel runder, viel, wie nennt man, schwabbeliger vielleicht. Das meine ich überhaupt nie negativ, sondern einfach total, also begeistert. Also ich hatte gehofft, dass sie gewinnt, aber Rhea Ripley ist ein wirklich sehr, sehr sinnvoller Sieger.
Ja.
Jetzt, von wo gehen die Frauen jetzt hin? Ist ja die nächste Frage. Was passiert jetzt mit den Damen?
Gute Frage, ne? Ein bisschen, man muss schauen, ne? Rhea Ripley vs. Ronda Rousey ist ja immer noch das Gerücht, das wabert. Die Frage, wo ist Ronda Rousey jetzt überhaupt gerade und wann holt sie sich welchen Titel? Weiß ich nicht. Gute Frage. Aber alternativ, was sie doch irgendwie raus ist, wäre Bianca natürlich auch eine passende Gegnerin. Auch zu Flair gäbe es einen Bezug.
Rache gegen Flair, ja.
Ja, genau.
Also 20.
Wäre lang aufgebaut, also von daher alles. Keine Option für Rhea ist jetzt eine falsche Option, aber ja klar, sie Ronda Rousey besiegen zu lassen wäre natürlich nochmal ein Statement, das nochmal mehr Nachdruck hat, falls
die da die elementare ins Spiel kommt. Frage ja. Ist halt erstmal, wie viel Matches kriegen die Frauen dieses Jahr? Ja. Weil man hat jetzt ja schon viele Fädenmöglichkeiten aufgebaut, aber wenn man wieder mit, weiß nicht, letztes Jahr 3 Matches durchkommt, dann wird's halt irgendwie auch eng. Irgendwas muss man sich einfallen lassen, weil du hast auch viele Topstars, du hast Bailey, du hast Becky, du hast die Champion Bianca, Rhea, Charlotte und so weiter und so fort. Die müssen ja auch alle irgendwie unterkommen.
Ja, es wäre fair, da jetzt ein Statement zu setzen, dass es also man sollte da jetzt schon gut aufpassen, weil gerade so im Kontext von Raw 30 und den Irritationen, die es da im Nachhinein gab, also das war schon da ist einiges nicht so glücklich und gut gelaufen in der Hinsicht. Und also gerade halt auch noch, dass es da dann noch das Cage-Match gekostet hat, dass das dann noch geknickt worden ist, das hat schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, so, ja, bei den Frauen kürzen wir doch lieber im Zweifel bei den Frauen was streichen, obwohl das eigentlich ein wichtiges und großes Match gewesen wäre. Wäre jetzt schon wichtig, ein Statement zu setzen und den Frauen ihren angemessenen Platz auf der WrestleMania Card zu geben, damit diese vielleicht jetzt gerade da um dieser Story, die sich da vielleicht gerade auftut, die Spitze schnell wieder zu nehmen und den Wind aus diesen Segeln zu nehmen.
Ja, auch weil Triple H halt das Roster so unglaublich aufgebläht hat. An guten Frauen größtenteils. Also von daher 5 Matches sollten schon sein, wenn ich jetzt so mal.
Ja.
Gucken wir mal. Muss sein, bleibt ja. Interessant. Mhm. Ja, muss eigentlich schon. Ja. Zum Abschied haben wir noch die beiden eher zu vernachlässigen Pitch Black Match.
Mountain Dew.
War ja schon Pitch eher...
Black. Mountain Dew Pitch Black.
Mountain Dew Pitch Black. Ja, natürlich.
Ich habe es noch nie getrunken, ich habe nur davon gehört. Naja.
Ich habe es einmal getrunken in Japan, schmeckt halt wie eine süße Limo.
Okay.
Wie auch immer. Aber schmeckt halt wie eine süße Limo, wie auch immer, so aber auch das Match. Also sah lustig aus. Ja. Der Uncle Howdy Spot war ein bisschen daneben, sah trotzdem cool aus. Und ansonsten war es für mich ein bisschen zu wenig LA Knight Offensive. Ansonsten war es aber,
ja. Ja, es war ein toller Einzug. Tolles Videopaket. Tolle, interessantes. Ja, gut, okay, der Postmatch-Engel ist missglückt. Szenen an sich, an Ansätze in der Hinsicht aber auch gut. Aber halt wieder ein Match, das nix war. Das egal war.
Also genau.
Man kommt von dieser Krankheit nicht weg. Bray Wyatt, toller Charakter, viele coole Ideen. Aber wenn es in den Ring geht, ist schon fast wie bei Elias. Ne? Dann ist die Aufmerksamkeit weg. Ist jetzt hart gesagt, aber im Ring ist das nicht überzeugend. Und man hat jedes Mal Angst davor, so wegen, okay, was passiert jetzt, wenn. Um LA Knight ist es halt, also, was heißt, nee, nicht schade, die Jay Lethals, Ethan Pages, LA Knights dieser Welt, die spielen eine wichtige Rolle in dieser Welt, also jemanden, den man auch einfach mal besiegen kann, ohne dass es wem wehtut und so eine Story da stecken kann, richtige, wichtige Sache. Aber du hast doch nachdem, wie das jetzt wieder gelaufen ist, um den nächsten und den höher in der Hierarchie stehenden Typen, der jetzt Bray Wyatt gegenübertritt, hast du doch wieder Angst, ja? Was das wieder wird für den, ja? Das ist schwierig. Also die Krankheit, das, woran Bray Wyatt vorher gekrankt hat, das hat Triple H nicht gelöst bekommen, ja? Also offensichtlich. Also zumindest, Man hat nicht das Gefühl. Ich habe auch keine Lust auf die Wiedervereinigung mit Alexa Bliss, denn das war auch wieder ein Match, das komplett egal war. Und ich habe keine Lust auf Alexa Bliss als was auch immer. Keine Ahnung. Also,
ja.
Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was, hat Bray Wyatt dann noch ein Ass im Ärmel, dass mich da umstimmen wird, aber das war schon wieder ein Signal in negative Richtung.
Ja, die ganze Story bisher, Knight, Bray, fand ich schon sehr, sehr gut. Das Match wiederum ist halt,
ja.
Oh Mann, ey.
Ja, Story gut, ne? Der erste Auftritt von Uncle Howdy, der hat mich ziemlich rausgebracht, ja, also das sah wirklich echt billig aus und das ist immer so diese schmale Gratwanderung, ne, das ist Sachen aus Filmen übernehmen, ne, wir reden darüber, über Parallelen zwischen Film und Wrestling, bei Horror ist das halt ein bisschen schwierig, weil im Vergleich dazu, wenn du halt irgendwie so eine große, fantastische Horrorshow da strickst, wie Bray Wyatt das tut, sieht dann das Wrestling daneben immer ein bisschen langweilig aus, weil du dich dann fragst, okay, warum wresteln die jetzt, statt mit einem Messer aufeinander loszugehen? Ich weiß es nicht. Ne? Also es ist.
Ja, es war. Es ist wirklich wahr, ja.
Da ist irgendwie so ein dauerhafter Bruch drin. Da ist irgendwie so eine dauerhafte Spannung drin. Also irgendwo so ein Misston da drin. Ja.
Nee, stimmt. Das stimmt. Ist halt. Weißt du, beim Royal Rumble, da ist es erstmal noch. Da kann man drüber hinwegsehen, dass das jetzt Mist war. Weil da gibt's andere Highlights. Aber irgendwann bist du halt als Bray Wyatt in so einer Position, wie du schon vorhin gesagt hast, wenn du gegen andere Top Wrestler antrittst, wenn die andere Seite nur verlieren kann, dann ist es halt Mist. Und da muss halt entgegengewirkt werden. Und das hat man, wie du schon gesagt hast, nicht geschafft. Aber was macht man da? Was soll man anders machen? Ich weiß auch nicht, wie man das machen soll.
Yes. Bray Wyatt ist aktuell, wo der Undertaker in den 90ern war, ist irgendwo. Also,
ja.
Der Undertaker, bevor er wrestlerisch so krass angezogen hat, wo er diese wrestlerische Weiterentwicklung hatte, die dann wirklich sein Vermächtnis da abgerundet hat. Na, jetzt, wir sind an dem Punkt, wo in den 90ern, ja, stellst du IRS gegen den Undertaker, stellst du King Mabel gegen den Undertaker, stellst du Viscera, stellst du Giant Gonzalez gegen ihn, stellst du mit Great Khali, das war wieder so ein Rückfall dann später. Also, ne, dass du da irgendwen da nimmst und den dann halt gegen diesen Undertaker da in den Ring steckst und das ist dann vielleicht als Story ganz interessant, aber das Match ist immer, ja. Ich weiß nicht.
Nachholbedarf. Das Gute ist ja, dass man hier noch dieses potenzielle Stable in der Hinterhand hat, dass man da vielleicht auch ein bisschen, vielleicht denk mal sogar daran, ein bisschen von Bray Wyatt als Wrestler wegzugehen und ihn ein bisschen in so eine inaktivere Rolle rein switchen zu lassen, dass er quasi seine Lakaien dann irgendwann auf die Leute zugehen lässt. Obwohl ich selber nie ganz so plausibel empfinde.
Siehst du, ne? Dann ist er ja quasi der Taskmaster vom Dungeon of Doom. Also, ja.
Oh, ja. Gut, guter Vergleich. Ja. Ja, ich glaube, aber wir haben den Royal Rumble ganz gut aufgearbeitet. Sollte auch für heute reichen.
Raw.
Wir gehen auf die Road to WrestleMania, es wird interessant. Jetzt haben wir erstmal Vengeance Day, No Escape. Wann ist eigentlich Revolution? Das weiß ich jetzt gerade gar
Im
nicht.
Im März.
Im März, siehst du. Es ist noch einiges zu tun, bevor WrestleMania kommt.
Nicht auf mich verlassen, ich hab's gerade im Kopf, sorry.
Also, ja. Man kann sich nicht alles merken.
Ja. Es ist noch eine Weile hin und das ist jetzt gerade geht es ja um die TV-Shows. Alles gut, ja.
Richtig. Dann erzähl doch mal unseren wunderschönen Hörern, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
Mit uns könnt ihr immer in Kontakt treten über unsere Facebook-Seite Sport1 Wrestling. Immer gerne Kommentare hinterlassen. Mich findet ihr auf Twitter vor allen Dingen unter dem Handle WrestlerZähler. Ja.
Mich als @HeelTurnMarkus auf Twitter, sonst nichts aktiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns 5-Star-Ratings über Spotify oder Apple Podcasts oder sowas hinterlasst. Das hilft uns sehr, unseren Hörerkreis zu erweitern. Hört uns, leitet uns weiter an Freunde, die möglicherweise interessiert sind. Oma, Opa, Schwiegermutter, Sohn, Bruder, aka, wer auch immer, etc. Ansonsten,
wir haben hier viele popkulturelle Anspielungen auch auf Zeiten, die eure Väter, eure Großeltern noch kennen ab und zu. Also zumindest ich. Von daher, sie kriegen ja auch ihre Unterhaltung. Ich erzähle immer wieder vom Undertaker von früher. Für alle Generationen ist das, was wir hier machen, ja. Giant Gonzalez, genau. Ja, Gott.
Wir können auch mal einen Star Wars Podcast machen, so von 1977 Vorarbeiten. Wär ich dabei.
Ja, ja, ja.
Also, vom 6-jährigen Kind bis zum 116-jährigen Opa, alle sind herzlich willkommen. Martin, es war mir eine Ehre. Gehabe dich wohl. Und liebe Hörer, good fight, good night.